Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Jens Spahn ist als Gesundheitsminister aktuell einer der gefragtesten Spitzenpolitiker dieses Landes. Umso mehr freuen wir uns, dass er uns jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Guten Tag erstmal und herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Heim. Schöne Grüße nach Stuttgart.
Wir zeichnen diese Sendung an einem frühen Mittwochabend auf, senden Donnerstagvormittag. Wissen Sie noch, Herr Spahn, wie viele Termine Sie heute insgesamt gehabt haben?
Ich glaube, es sind jetzt 7 oder so. Sie sind okay. Der 7. oder 8. heute, ja.
Der wichtigste Termin, die Regierungserklärung im Bundestag?
Das war der wichtigste Termin deswegen, weil es mir wichtig war, einfach nochmal auch einzuordnen, wo wir sind mit dem Coronavirus, der Situation in Deutschland, dass es eine ernste Lage ist, dass wir da auch genau so rangehen, dass wir gleichzeitig aber auch angemessen und verhältnismäßig und besonnen bleiben sollten. Und das war mir wichtig, da auch den richtigen Ton zu treffen.
Dann gab es, glaube ich, noch ein Treffen mit den Gesundheitsministern der Bundesländer, korrekt?
Genau, also ich komme gerade aus dem Treffen, 3 Stunden mit den Gesundheitsministern der Bundesländer. Aus Stuttgart war auch der Manuel Lucher mit dabei, weil gerade dieses Coronavirus uns eben zeigt, da sind ja Bund und Länder unterschiedlich zuständig auch, rechtlich, aber wir haben einfach auch so eine gute Zusammenarbeit und gerade in dieser Zeit stehen wir gut zusammen und tauschen uns aus.
Das heißt, diese 3 Stunden haben sich auch für Sie gelohnt?
Die haben sich definitiv gelohnt. Wir haben über die Frage gesprochen, wie wir beschaffen, dass der Bund beschafft. Schutzmasken ist ja ein großes Thema und Schutzkleidung, dass aber auch die Länder weiterhin auf ihrer Ebene beschaffen. Wir haben über die Frage gesprochen, wie wir unterschiedliche Lagen haben. In Heinsberg werden Schulen geschlossen zum Beispiel und Kindergärten und dass das Gleiche nicht unbedingt jetzt schon in diesem Moment in Vorpommern zum Beispiel nötig ist. Also dass es unterschiedliche Ansätze gibt und wie man damit umgeht, das war ein guter Austausch.
Mir persönlich fällt auf, dass diese Corona-Geschichte bislang zumindest parteipolitisch nicht ausgeschlachtet worden ist. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Für die Gesundheitspolitiker gilt das definitiv. Es gab von allen 6 Fraktionen in den letzten Wochen mehrfach, auch in dieser Woche im Ausschuss am Montag, Unterstützung. Klar gibt es Kritik im Detail und Hinweise auf das, was auch zu oft, sage ich ja auch, im Einzelfall, in der Praxis, beim Test, wo auch immer nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen gibt es große Unterstützung. Allerdings haben wir heute im Bundestag schon auch gemerkt, dass da die üblichen Verdächtigen auch versuchen, politisches Kapital draus zu schlagen. Ich finde das schade. Ja. Ich habe nichts gegen Kritik, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Und ich glaube, wir müssen anschließend auch ein paar Dinge aufarbeiten. Es läuft nicht alles immer so, wie es soll. Im Bund nicht, in Ländern nicht, in anderen Bereichen nicht. Aber gerade in der Phase wie dieser, wo so eine starke Verunsicherung da ist, finde ich es eben wichtig, dass wenn Kritik, sie dann auch sachlich und angemessen bleibt.
Darüber werden wir im Laufe der Sendung sicher noch sprechen. Sind wir, um nochmal auf diesen frühen Mittwochabend zu kommen, sind wir heute Ihr letzter Termin?
Ich gehe gleich anschließend zur Abstimmung im Deutschen Bundestag. Da ist eine namentliche Abstimmung. Und dann habe ich noch 2 interne Runden mit den Kollegen aus dem Ministerium, woran Sie schon sehen, auch für die Kollegen ist ein bisschen Ausnahmezustand, weil so spät machen wir natürlich ansonsten keine regulären Rücksprachen mit dem Minister.
Haben Sie manchmal das Gefühl, die Grenzen der auch persönlichen, körperlichen und geistigen Belastungsfähigkeit sind erreicht?
Nein. Es ist herausfordernd. Es ist phasenweise deutlich weniger Schlaf als sonst, aber ich habe ja gleichzeitig auch viele Termine einfach abgesagt. Das ist halt so, das hat jetzt Priorität, das muss auch Priorität haben. Das ist mein wichtigstes Thema, unsere Bevölkerung so gut als möglich zu schützen, uns abzustimmen international, europäisch mit den Bundesländern. Das braucht eben auch Zeit, mit den Behörden zu sprechen und anderes mehr. Und dann steht eben anderes zurück. Das ist dann in so einer Phase so, aber das ist schon noch alles okay.
Dieses Coronavirus macht letztlich mit jedem von uns irgendetwas. Geben Sie, Herr Spahn, Frau Merkel eigentlich noch die Hand oder machen Sie es wie Seehofer?
Wir geben uns auch noch die Hand, gleichwohl, auch um Vorbild zu sein, reduziere ich das gerade deutlich, gerade auch in größeren Runden. Mir ist sonst schon immer sehr wichtig, jeden auch persönlich zu begrüßen und jedem, wenn die Zeit dafür ist, auch persönlich guten Tag zu sagen. Aber okay. in den letzten Tagen bin ich dazu übergegangen, das tatsächlich eher durch ein Klopfen auf den Tisch oder ein Nicken an alle zu machen. Und wenn wir das alle machen jetzt mal und durchhalten ein paar Wochen, dann hat es das Virus schon deutlich schwerer in Deutschland, sich weiter zu verbreiten.
Waschen Sie sich häufiger die Hand als früher?
Ja, ich nutze aber auch die Gelegenheit, die es im öffentlichen Raum gibt, deutlich mehr Desinfektionsspender. Hier gerade beim Reingehen, auch ins Hauptstadtstudio der ARD stand einer, habe ich ihn auch genutzt gleich. Es ist ein größeres Bewusstsein da. Ich habe den Eindruck, auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Wichtig ist aber eins, Herr Heim, für den Alltagsgebrauch, sagen unsere Experten, die Hygieniker, braucht man keine Desinfektionsmittel. Da tut es auch ein gründliches Händewaschen mit Seife.
Am Mittwoch haben Sie im Bundestag gesagt, Zitat, der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Wissen Sie, wann der Höhepunkt erreicht ist?
Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie müssen mal sehen, wir waren vor einer Woche, Anfang letzter Woche, 16 infizierte Patienten in Deutschland, alle bekannt, alle Infektionsgebiete, wir wussten, wo sie es her haben, aus China insbesondere, und 14 schon wieder gesund. Das war die Lage vor gut einer Woche. Und jetzt haben wir seit Mittwoch vor allem eine dynamische Lage, viele neue Infektionen, ja auch in Baden-Württemberg, mit Norditalien verbunden und vor allem in Nordrhein-Westfalen. Und das hat sich innerhalb weniger Tage so verändert, dass ich nicht sagen kann, wie es in 2 Wochen oder 2 Monaten ist. Ich kann Ihnen nur eins sagen, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist es, mit allem, was angemessen ist, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu verlangsamen. Das ist das Ziel. Dann können wir eben auch besser damit umgehen.
Wenn wir über die Grenzen rausgucken, Italien will die Schulen und die Universitäten erstmal schließen. Israel, habe ich gerade noch gelesen, verhängt ein Einreiseverbot. Wie bewerten Sie diese beiden Entscheidungen?
Ein Einreiseverbot würde jetzt sowieso nichts mehr bringen. Das Virus ist im Land und das meiste Infektionsgeschehen im Heinsberg etwa ist jetzt eben auch das Infektionsgeschehen untereinander. Aber sehen Sie mal, Italien zum Beispiel ist das einzige europäische Land, das alle Direktflüge mit China sehr frühzeitig unterbrochen hat und trotzdem das erste Land war in Europa, das eben ein so dynamisches, auch ja, noch deutlich mehr als bei uns, Ausbruchsgeschehen hat. Das Einschränken von Reisen hat ja auch immer wieder Folgen, auch wie die Bürger sich dann drumherum bewegen, andere Wege suchen. Der Schweizer Kollege hat beschrieben, beim Treffen in Rom von Gesundheitsministern letzte Woche, würde er seine Grenze schließen zu Italien, würden jeden Morgen zigtausende Pflegekräfte und Ärzte nicht mehr zur Arbeit in die Schweiz kommen. Das heißt also, er mag vielleicht die Grenze schließen und das Virus dadurch ein paar Tage aufhalten, aber dadurch ist sein Gesundheitswesen auf einmal gar nicht mehr funktionsfähig. Und deswegen finde ich immer wichtig, oder Schulschließung, wenn wir Schulen und Kindergärten pauschal schließen, sind zigtausende Millionen Eltern ja auch betroffen. Pflegekräfte, Ärzte, Alleinerziehende, die möglicherweise gar nicht mehr im Krankenhaus zur Arbeit gehen können. Auch das hätte wieder Folgen für die Versorgung und für die Gesundheit der Bürger. Und deswegen bin ich sehr für immer lageabhängig. In Heinsberg ist es angezeigt. Der Hinweis in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern, wenn ihr mit den Kindern im Urlaub gerade wart, in Norditalien, da waren ja viele, unter anderem zum Skifahren, dann im Zweifel die Kinder 2 Wochen zu Hause gerne behalten, um nicht andere anzustecken. Aber dafür muss man nicht gleich die ganze Schule schließen.
Was coronatechnisch passiert in Deutschland? Die letzten Meldungen über die Agenturen, die Hannover-Messe wird verschoben. Die Frühlingsshow von Florian Silbereisen wird im Übrigen auch verschoben. Aber davon mal abgesehen, was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was gerade aktuell ansteht?
Das Allerwichtigste ist für mich, auch in dem, was wir tun, Schutzmasken und Anzüge zu beschaffen. Wir haben heute am Mittwochmorgen ein Ausfuhrverbot, ein Genehmigungsvorbehalt erlassen als Bundesregierung, weil wir eben merken, auf der ganzen Welt sind sie knapp geworden. Das ist ja jetzt auch nicht erst seit heute so, weil alle Länder, alle Krankenhäuser, viele Privatpersonen kaufen auf, auch auf Vorrat. Und wir haben eben erste Ärzte und Kliniken, die berichten, dass sie bald ihren Betrieb einstellen müssen, wenn nicht Nachschub kommt. Und deswegen habe ich jenseits aller Zuständigkeiten entschieden und auch Geld vom Finanzminister dafür bekommen, dass wir jetzt als Gesundheitsministerium zentral auf Vorrat in großem Umfang beschaffen. Wir schauen gerade und checken gerade, was es auf dem Markt gibt und besorgen das. Übrigens, alle Ärzte und Krankenhäuser und auch die Länder sollen trotzdem weiter auch ihre Beschaffung machen. Also das heißt nicht jetzt alle anderen einstellen, aber die größte Aufgabe gerade akut, wenn Sie mich fragen in diesen Minuten, ist für mich genau diese.
Welche Maßnahmen dann jeweils als nächstes ergriffen werden, entscheidet sich das von Tag zu Tag? Und haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie lange man noch auf Sicht fahren muss?
Wir haben ja den Krisenstab auch mit dem Innenministerium hier im Bund nach Pandemieplan in Kraft gesetzt. Der beschäftigt sich alle jeden Dienstag, jeden Donnerstag mindestens 4-5 Stunden auf hoher Ebene, politischer Ebene, genau mit diesen Fragen. Das waren ja zuerst Einreisebeschränkungen oder diese Aussteigekarten, die Züge aus Norditalien, dass Informationen verteilt werden müssen. Wir haben uns beschäftigt mit den Schutzmasken, wir haben uns beschäftigt mit Großveranstaltungen, dass wir Parameter definieren, wann macht eine Absage Sinn, wann macht sie weniger Sinn. Es wurde sich gestern damit beschäftigt, wie wir es Apotheken leichter machen können, auch aus Industriealkohol Desinfektionsmittel herzustellen. Das Coronavirus reagiert sensibel, also lässt sich durch Alkohol tatsächlich töten. Und deswegen hilft das eben, diesen Desinfektionsmittelmangel auch zu beheben. Also wir machen gerade, ich habe heute Morgen veranlasst, dass die Pflegepersonalvorgaben für Krankenhäuser für einige Zeit außer Kraft gesetzt werden, um auch da Dokumentationsaufwand und Auflagendruck aus den Krankenhäusern, aus dem Alltag rauszunehmen. Also wir schauen jeden Tag, auch aus den Rückmeldungen, die wir aus dem Gesundheitssystem kriegen, wo können wir helfen, denen, die an der Front sind, Ärzte, Pflegekräfte, viele andere im Gesundheitswesen, denen möglichst den Rücken freizuhalten.
Das Robert-Koch-Institut in Berlin schätzt aktuell die Gesundheitsgefahr durch Corona als mäßig an. Was bedeutet das Wort mäßig?
Das ist die Hörstufung gewesen von gering auf mäßig. Das heißt, das Infektionsrisiko insgesamt hat sich mit dem Ausbruchsgeschehen vor allem in Heinsberg erhöht. Aber es sagt eben auch aus, das Risiko für die Gesellschaft insgesamt ist gestiegen. Dieses Virus wird durch Deutschland sich entwickeln. Das Risiko für den Einzelnen ist eben eher geringer, nämlich mäßig. Sie müssen ja mal schauen, wir haben jetzt um die wahrscheinlich jetziger Zeitpunkt, ich habe die ganz aktuellen Zahlen, die ändern sich ja stündlich, um die 300 Infektionen in Deutschland bestätigt. Auf 83 Millionen Einwohner ist das ja erstmal noch eine vergleichsweise kleine Zahl, aber es hat eine hohe Dynamik. So, und das drückt sich auch in diesem mäßig aus.
Sie haben, Herr Spahn, die aktuelle, die letzte Zahl gerade genannt, plus minus 300 bestätigte Infektionen in Deutschland, die meisten, glaube ich, in NRW und dann kommt irgendwann auch Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg ist, wenn ich es war, vor einigen Stunden an dritter Stelle nach Bayern und Nordrhein-Westfalen, genau.
Die Kooperation mit den Bundesländern, auch vor dem Hintergrund, dass man doch sehr, sehr viel an Absprachen braucht. Funktioniert das?
Das funktioniert. Das funktioniert sogar sehr gut, ja nicht nur auf Ministerebene, sondern die Kollegen in den Ministerien sind manchmal 3, 4, 5, 8 Mal in der Woche auch in gemeinsamen Telefonschalten, um einfach auch konkrete Fragen zu klären. Nach dem Infektionsschutzgesetz, welche Empfehlungen gibt es, wann stellen wir wen unter Quarantäne? Das ändert sich ja auch. Wir haben ja zum Beispiel die Rückkehrer aus Wuhan, die Bürger, die wir zurück ausgeflogen haben, zentral untergebracht. In Kirchheim-Teck sind ja noch auch welche 15 Bürger zentral untergebracht. So eine Maßnahme würde man in der Lage heute so möglicherweise gar nicht mehr ergreifen. Sie hat aber, als wir sie ergriffen haben, Sinn gemacht, weil da gab es noch gar keine Infektion in Deutschland. Und so entwickelt sich das eben dynamisch. Und das müssen wir natürlich immer zwischen Bund und Ländern abstimmen. Das ist manchmal mehr Aufwand. Aber es führt auch zu mehr Nähe an der Entscheidung. Ich denke, es wäre nicht gut, wenn der Bundesminister darüber entscheidet, ob in Heinsberg, um jetzt mal die akute Lage zu nehmen dort, Schulen geschlossen werden zeitweise, sondern das können besser die Behörden vor Ort entscheiden.
Das bedeutet aber, es ist immer letztlich auch eine Gratwanderung zwischen das Virus nicht unterschätzen, auf der anderen Seite aber zu gucken, dass man nicht die Hysterie befördert.
Das ist genau die Gratwanderung. Ich habe vom ersten Tag an mich sehr bemüht, deutlich zu machen, dass wir das Virus sehr, sehr ernst nehmen. Das haben wir vom ersten Tag. Auch alle Szenarien, auch das, was sich jetzt entwickelt, mitgedacht. Und gleichzeitig ist immer auch einzuordnen, auch wir müssen sehen, nach dem, was wir heute wissen, wir wissen auch mehr über das Virus als vor 6 Wochen, ist es mit Symptomen einer Atemwegserkrankung verbunden vor allem. Das sind alles Symptome, mit denen das deutsche Gesundheitswesen jeden Tag vielfach umgeht. So und so muss man es, denke ich, auch einordnen. 80% der Verläufe sind mild und symptomfrei. Viele merken gar nicht, dass sie infiziert sind, weil sich es bei ihnen gar nicht zeigt. Aber es gibt eben diejenigen, die mit der Lungenentzündung einen sehr, sehr schweren Verlauf zum Teil haben und eine Beatmung brauchen. Das ist die Herausforderung.
Wenn Sie sagen, die Kooperation mit den Bundesländern, mit den Fachkollegen aus den verschiedenen Bundesländern funktioniert gut, gilt das auch für die EU-Gesundheitsminister? Da gab es ja auch schon Treffen, wo man geguckt hat, dass man sich nicht nur austauscht, sondern sich auch möglicherweise auf ein gemeinsames Vorgehen einigt.
Das klappt alles in allem auch gut. Es ist natürlich mit 27, die wir sind, noch eine weitere Herausforderung mit sehr unterschiedlichen Lagen in jedem Land. Aber ich telefoniere teilweise täglich und das machen wir auch dann direkt über die Handynummer mit meinem italienischen Kollegen, meinem französischen Kollegen, dem britischen Kollegen, gar nicht EU, aber Europa. Und deswegen stimmen wir uns schon auch sehr ab und beraten uns oder holen uns einen Rat gegenseitig. Und formal treffen wir uns jetzt am Freitag wieder in Brüssel, dann mit allen 27, kommen auch zu gemeinsamen Schlussfolgerungen, worauf wir uns konzentrieren, etwa was auch Impfstoffforschung und anderes angeht auf europäischer Ebene. Aber der persönliche Austausch untereinander, das ist immer im Leben so, ist ja im Sender bei Ihnen im Zweifel auch nicht anders. Mhm. Der persönliche Kontakt macht es leichter, dann Dinge auch zu klären.
Als wir, Herr Spahn, die Sendung mit Ihnen angekündigt haben, haben wir sehr viele Reaktionen bekommen und sehr viele Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Erste Runde, erste Frage: Warum keine flächendeckende Schließung von Schulen und Kindergärten für beispielsweise 2 Wochen? Herr Spahn.
Weil das nicht verhältnismäßig wäre. Schulen zu schließen in Heinsberg oder in stark betroffenen Regionen macht Sinn. Schulen flächendeckend in Deutschland zu schließen, hat ja auch andersrum wieder viele Folgen. Wenn die Eltern, etwa Pflegekräfte und Ärzte, dann nicht zur Arbeit kommen können, dann leiden auch Patienten darunter. Und deswegen immer der Lage angemessen.
Eine Hörerin möchte wissen, warum beispielsweise die Leipziger Buchmesse abgesagt wird, aber 62.000 Leute Schalke gegen Bayern angucken.
Das Entscheiden, das ist wichtig. Die Behörden vor Ort nach dem Infektionsschutzgesetz kann ich nur gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut Empfehlungen grundsätzlicher Art geben. Und da sagen wir, man muss schauen, ist es mit internationalem Publikum nur regionales Publikum? Ist es geschlossener Raum, offener Raum? Kennt man die Teilnehmer vorher? Und viele andere Fragen und Parameter. Und dann entscheiden die Veranstalter, bei der Leipziger Buchmesse haben das ja auch durchaus die Veranstalter mitentschieden und die Behörden vor Ort, ob und was stattfinden kann.
Ja.
Und das gilt dann eben auch bei Fußballspielen.
Dann eine Frage, die Sie ein Stück weit zumindest schon beantwortet haben. Was ist mit dem Föderalismus? Ist das wirklich effizient für die Bekämpfung einer solchen Seuche?
Es ist dann effizient, wenn wir gut zusammenarbeiten, Bund, Länder und die Behörden vor Ort in den Landkreisen und Städten. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Heim, ich bin selbst einmal mehr positiv überrascht, wie gut das in der Krise klappt. Ich komme ja gerade aus dem Austausch mit den Kollegen aus den Ländern, den Ministern. Das ist ein gutes persönliches, aber vor allem auch fachliches Verhältnis. Wir ziehen alle an einem Strang. Fatal wäre in einer Phase wie dieser, wenn wir uns jetzt streiten würden untereinander. Wer ist zuständig, wer macht was? Das verunsichert noch mehr und löst gar nichts. Dann wäre das schlecht. Aber ich finde, gerade im positiven Sinne zeigt der Föderalismus, dass er eben dann doch auch Stärken hat, weil aus Berlin heraus alles zu entscheiden, was in Schwaben oder in Württemberg zu passieren hat in so einer Lage, das kann auch nicht nur gut funktionieren, sondern es macht schon auch Sinn, dass auch die vor Ort, die Kenner haben, auch Dinge entscheiden können.
Wie kann man, Frage eines Hörers, Panikmache vermeiden? Das gilt sowohl für Politiker wie auch für Journalisten.
Das einzige Gegenmittel, das mir einfällt gegen solche Meldungen, ist informieren, informieren, informieren. Deswegen gehe ich auch so häufig, wie es geht, eben auch in die Öffentlichkeit, informiere immer über den aktuellen Wissensstand, den wir haben, sage auch immer, was wir noch nicht wissen, weise auf Risiken hin. Also so transparent, wie es geht, immer zu informieren, scheint mir das beste Gegenmittel. Und vor allem die Bürger auch immer wieder darauf hinzuweisen, unter infektionsschutz.de, unter den Hotlines 116, 117, die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, da gibt es eben auch gute Sachinformationen. Da muss man nicht nur auf das immer schauen, was einem zuerst bei Facebook entgegenkommt.
Dann haben wir ein paar Hörer, die anzweifeln ihre Äußerung. Zitat: Wir sind bestens vorbereitet angesichts überlaufener Praxen und überforderter Krankenhausstationen.
Ich bleib dabei, Deutschland mit den Fachkräften, die wir haben, mit den Experten, mit den Ärzten und Pflegekräften und vielen anderen im Gesundheitswesen, mit der Infrastruktur, auch in der Fläche, Krankenhäuser, Praxen, ist so gut vorbereitet wie wenig andere Länder auf der Welt. Trotzdem natürlich entsteht Stress im System, ist teilweise regional phasenweise Krisenmodus. Und dann entstehen eben auch diese Dinge, die Sie beschrieben haben in den Arztpraxen, oder dass nicht alle Informationen überall immer gleich ankommen, dass eine Unsicherheit da ist. Und das ist dann der Moment, wo die Bürger sagen, in ihrem Alltag, wie sie es gerade erleben, wirkt das nicht so, wie der Minister doch da gesagt hat. Aber ich finde halt wichtig, grundsätzlich sind wir gut vorbereitet, vor allem auch in der Lage, flexibel zu reagieren. Und wenn im Einzelfall Probleme auftauchen, etwa bei der Frage, wer bezahlt die Tests, dann reagieren wir schnell auch durch Entscheidungen. Und die Frage, dass Tests immer bezahlt werden, wenn der Arzt entscheidet, die haben wir zum Beispiel letzte Woche schon geklärt.
Runde 2 der Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, das Coronavirus betreffend, Fragen nach Berlin an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Zu wenig Schutzkleidung, zu wenig Atemmasken in Deutschland. Hätte man A von staatlicher Seite da mehr tun sollen und ist das jetzt auf einem vernünftigen Weg B?
Das ist ein Problem, weil auf der ganzen Welt Schutzkleidung, Atemmasken knapp sind. Alle Länder kaufen, alle Krankenhäuser kaufen. Wir haben jetzt zügig jedenfalls auch gegengesteuert durch ein Ausfuhrverbot. Es geht nur noch gegen Genehmigungen, ist strafrechtlich bewährt im Übrigen. Das ist jetzt nicht nur einfach so, sondern es macht schon einen Unterschied. Und indem wir jetzt zentral erstmalig auch als Gesundheitsministerium in großem Umfang Schutzkleidung beschaffen wollen. Geld habe ich jetzt. Meine Kolleginnen und Kollegen im Ministerium sind gerade dabei, auch die Beschaffung zu organisieren und die Angebote zu checken. Im Nachhinein werden wir sicherlich daraus lernen, was Bevorratung für die Zukunft angeht.
Die nächste Hörerfrage, hätte man an den Grenzen nicht viel früher, viel rigider kontrollieren sollen?
Die Frage ist ja immer, was ist angemessen und verhältnismäßig? Und eine rigide Kontrolle an der Grenze führt ja auch, hat auch Folgen. Auch Folgen übrigens fürs Gesundheitswesen, für die Versorgung, für die Frage, wie Berufspendler in der Pflege, in der Ärzteschaft auch über die Grenze kommen. Und mit einem Virus, von dem wir Stand heute annehmen müssen, dass 80% der Verläufe milde und symptomfrei sind und die Symptome in aller Regel Atemwegserkrankungen, mit denen wir umgehen können, stellt sich halt die Frage, ist es dann angemessen, tatsächlich Grenzen zu schließen? Und wir sehen gerade in Norditalien ja und in den Grenzregionen, wie viel Austausch jeden Tag, das weiß ja auch gerade Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, wie viel Austausch jeden Tag über der Grenze auch stattfindet. Das würde ja alles nicht mehr stattfinden können und hat dann auch wieder Folgen für die Bürger.
Was Italien angeht, fragt ein Hörer, ob ab einem bestimmten Zeitpunkt zumindest eine Reisewarnung Sinn macht.
Die ist natürlich grundsätzlich möglich und denkbar. Das ist eine Entscheidung des Auswärtigen Amtes federführend. Aber natürlich wird im Krisenstab darüber regelmäßig beraten. Für Italien rät das Auswärtige Amt schon heute von unnötigen Reisen ab. Und ich gehe auch davon aus, dass ja jeder sich im Moment überlegt, muss ich da jetzt wirklich hin oder nicht.
Ein Hörer möchte wissen, ob es möglicherweise, ausgehend im Übrigen von einem Weltspiegelbericht, ob es möglicherweise Engpässe bei Medikamenten gibt, weil Antibiotikaproduktion zum Beispiel von China oder auch von Indien abhängig ist?
Lieferengpässe gab es ja vor Corona schon. Das ist ein Thema schon länger. Wollen wir in diesem Umfang als Deutschland abhängig sein, ökonomisch, wirtschaftlich, aber auch in unseren Lieferketten von einem einzigen großen Land? Und ich komme für mich zu dem Ergebnis mittlerweile, nein, das sollten wir nicht. Und das heißt eben auch, aber das ist eine Mittel- und Langfristlösung, wir brauchen wieder mehr Produktionskapazitäten in bestimmten Bereichen in Europa und wir brauchen auch andere Handelspartner. Wir sollten Autos nach China verkaufen weiter, ja, aber Mercedes sollte nicht nur von China abhängen.
Wenn Sie China nennen, ich würde jetzt den Iran noch mit dazu tun, zwei Länder, in denen dieses Virus sehr viel heftiger wütet als bei uns. Ein Hörer möchte wissen, wie zuverlässig auch die Informationen sind, die Sie als Bundesregierung da bekommen aus diesen Ländern.
Aus dem Iran ist es sehr, sehr schwierig mit der Informationsbeschaffung. Das passiert ja unter anderem neben unseren Botschaften, die da sind und auch zum Teil Nachrichtendiensten, auch über die Weltgesundheitsorganisation. Auch dort gibt es ja Austausch. Also Iran, sehr schwierig, zu wirklich objektiven Informationen zu kommen, auch zur Zahl der Infizierten. China war am Anfang sehr zurückhaltend in der Transparenz, mittlerweile besser, aber gerade für die fachlichen Fragen war es am Anfang auch schwierig. Also wir haben irgendwann dann durfte ein Expertenteam der WHO nach China, da war auch ein deutscher Experte von unserem Robert-Koch-Institut dabei und der hat wirklich wichtige Informationen über das Virus mitgebracht, über die Arbeit vor Ort, aber es hat eine Zeit gedauert, bis das ging.
Showdown am 25. April in Berlin. Genau 1001 Delegierte entscheiden darüber, wer neuer CDU-Chef wird. In alphabetischer Reihenfolge Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Jens Spahn, wird das auch die Reihenfolge dann tatsächlich am 25. April sein?
Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es wird ja am 25. April von den 1001 Delegierten gewählt. Es wird jetzt eben ja auch natürlich Debatten geben bis dahin. Die Kandidaten werden sich ja auch vorstellen. Weiter bekannt machen sind ja auch alle schon bekannt. Was mir wichtig ist, die CDU wie auch die Gesellschaft insgesamt sind ja mittlerweile auch in der Art, wie wir manchmal miteinander Auseinandersetzungen führen. Da ist manchmal so eine Härte in der Wortwahl, eine Aggressivität, wie in der Gesellschaft, so auch in der Partei. Und die macht mir Sorge, weil das dann am Ende schwer ist. Einer wird gewinnen und zwei nicht. Aber am Ende muss ja der Laden zusammenbleiben. Und ich finde, wir müssen diese Debatte so führen, dass wir am Ende dann auch gemeinsam in die Zukunft gehen können. Es bringt ja nichts, Kanzlerkandidat einer 15%-Partei zu sein. Dann ist man Kandidat, aber sicher nicht Kanzler.
Ein paar Leute haben sich gewundert, dass sie sich mit Laschet zusammengetan haben, weil sie eigentlich der Meinung waren, inhaltlich, politisch stünden Sie einem Friedrich Merz näher.
Das stimmt. Ich habe mit Armin Laschet in der Vergangenheit bei manchen Themen Differenzen gehabt in der Sache. Aber das ist ja genau der Sinn, dass wir in einer Zeit wie dieser auch als Volkspartei in einem Team zeigen, wie breit Volkspartei ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, Einschätzungen, Zugänge und wir trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen zusammenarbeiten und am Ende immer auch Kompromisse, gemeinsame Sprache, gemeinsame Lösungen finden. Und das geht mit Armin Laschet, das kann ich mit Armin Laschet gut. Er hat in Nordrhein-Westfalen gezeigt, dass er gut integrieren kann, unterschiedliche Köpfe, unterschiedliche Positionen. Und ich muss jetzt mal sagen, wenn es um Rechtsstaat geht, Nordrhein-Westfalen ist so sicher wie seit 1981 nicht jetzt in der neuesten Statistik. Dort wird abgeschoben, gegen Clankriminalität vorgegangen. Dort wird Industriepolitik gemacht, wie ich sie mir wünsche. Also es gibt auch viele Dinge einfach, die ich dann auch sehr schätze.
Sie selbst haben gesagt, die CDU ist in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Vor diesem Hintergrund, Merz hat versprochen, die AfD zu halbieren. Können Sie das im Verbund mit Laschet auch versprechen?
Ich denke mir halt immer, was heißt denn das, die AfD zu halbieren? Mit dem Satz fängt die Arbeit ja erst an. Und wir verlieren seit Jahren von Wahl zu Wahl an beide Richtungen, Grüne und AfD. Und das Beste zur Abgrenzung ist ja erstmal das eigene Profil, also stärker über die eigenen Themen zu reden. Wirtschaft, soziale Marktwirtschaft in den 20er Jahren, wie bleiben wir stark? Die Durchsetzung von rechts, funktionierender Staat, wo die Bürger zu oft da Vertrauen verloren haben. Also über die eigenen Themen stärker reden, das können und wollen wir für diese 20er Jahre, auch für die Zeit nach Angela Merkel, aber gleichzeitig eben auch die Partei zusammenzuhalten.
Unabhängig von den personellen Entscheidungen muss die CDU sich auch, was die Inhalte angeht, ganz anders aufstellen, um auch die Antworten für die Zukunft dieser Gesellschaft zu finden?
Nach 15 Jahren Regieren müssen wir jedenfalls deutlich machen, dass wir nicht satt sind, dass wir Lust haben, diese 20er Jahre zu gestalten. Es hat jetzt ein neues Jahrzehnt angefangen. Es kommt die Zeit nach Angela Merkel. Auch das ist ja offenkundig so. Und da muss man schon nochmal erklären, warum man eigentlich regieren will. Es geht ja nicht darum, irgendwie zu einer Mehrheit zu kommen, wie man regiert, sondern vor allem die Frage, warum wollen wir regieren? Was wollen wir tun, damit Deutschland auch 2030 noch ein wirtschaftlich starkes, ein sozial ausgeglichenes, ein freies, offenes Land in der Mitte Europas ist? Und genau diese Inhalte, auch manchmal vielleicht wieder breiter, offensiver zu diskutieren, das ist es, worauf es aus meiner Sicht ankommt. Und nicht nur, dass sich irgendwie zu beschäftigen mit dem Regierungsalltag der GroKo, der Großen Koalition, sondern den Blick darüber hinaus wagen.
Uns nach wie vor aus unserem Berliner SWR-Hauptstadtstudio zugeschaltet, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der türkische Präsident Erdogan hat Ende vergangener Woche die Grenzen zu Griechenland geöffnet. Wie überraschend kam das für Sie und für die Bundesregierung?
Erdogan benutzt diese Menschen ja offenkundig, um die EU zu erpressen. Insofern war das ja schon auch vor dem Hintergrund des Abkommens, das die EU mit der Türkei hat, ein überraschender Schritt. Und hier ist es eben wichtig, dass Europa jetzt gemeinsam handelt. Das ist übrigens auch wichtig, dass die Kommission, dass Frau von der Leyen, der Ratspräsident, dass viele jetzt eben auch das Gespräch mit Erdogan, mit Ankara, aber auch mit Putin suchen. Es geht ja auch um die Situation in Syrien und dass wir vor allem geschlossen und gemeinsam handeln. Von einem deutschen Alleingang, wenn ich jetzt schon wieder Vorschläge seitens der Grünen höre, wir sollten hier schon mal die Aufnahmekapazitäten wieder aktivieren. Von einem deutschen Alleingang halte ich nichts. Das wäre ein falsches Signal an Erdogan, aber auch ein falsches Signal, weil es falsche Hoffnung sendet und Menschen sich auf den Weg machen lässt, an viele Migranten.
Was machen Sie aber mit den 20.000 Menschen plus minus, die jetzt in diesem griechisch-türkischen Grenzgebiet sich aufhalten und nicht wissen, wo sie hin sollen?
Das müssen wir ja einmal sehen, Herr Heim. Vor einer Woche gab es diese humanitäre Krise so noch nicht. Die ist bewusst herbeigeführt worden. Und so wie sie bewusst herbeigeführt worden ist, kann sie eben auch wieder aufgelöst werden, wenn Bereitschaft bei Erdogan auch da ist, sie zu adressieren, wenn wir ihm dabei auch finanziell unterstützen mit Ressourcen, notfalls oder gegebenenfalls auch mit personellen Ressourcen, auch Ärzte, Pflege, was immer auch nötig ist, um Kranken zu helfen. Die Frage ist ja, und die Debatte geht jetzt auch schon länger und öfter, helfen wir vor Ort oder geht Hilfe nur, wenn erst alle nach Deutschland gekommen sind? Und ich bin der festen Überzeugung, auch um Akzeptanz in der Gesellschaft für Hilfe zu behalten, wir sollten dort vor Ort helfen und wir müssen die Frage an der EU-Außengrenze klären. Und ich bin der griechischen Regierung dafür dankbar, dass sie diese EU-Außengrenze auch für uns schützt.
Die Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle, Klammer auf 2015, Klammer zu, ist ja durchaus nachvollziehbar. Gleichwohl, was machen Sie, wenn Erdogan die Leute nicht zurücknimmt? Die müssen doch irgendwo hin. Können Sie sich ein Modell vorstellen, im Verbund mit anderen europäischen Staaten anteilig ein paar dieser Menschen aufzunehmen?
Ich setze weiterhin zuerst einmal auf die Gespräche, die ja auch die EU sehr hochrangig führt, die Kanzlerin mit Macron führt, mit Erdogan, mit anderen Beteiligten, dass sich das wieder auflösen lässt, dass wir vor allem von beiden Seiten, das ist ja auch eine Frage, welchen Teil Europa leisten muss, dem Abkommen entsprechend Rechnung tragen. Und wenn es dann eben um Hilfe vor Ort geht, dann werden wir das auch hinbekommen. Ich will nur grundsätzlich was sagen zum Verteilen in Europa der Aufgaben. Kein anderes Land, vielleicht noch Österreich und Schweden, hat sich so stark auch an die humanitären Hilfe der letzten Jahre beteiligt wie Deutschland. Bis heute haben wir in vielen Monaten mehr Asylanträge in Deutschland als Menschen, Migranten überhaupt neu Europa betreten. Das heißt, Deutschland übernimmt schon einen großen Teil. Und mein Eindruck ist, Akzeptanz für Verteilen der Lasten und Herausforderungen wird es erst dann geben, wenn die EU-Außengrenze gesichert ist, wenn wir verlässlich über die Größenordnung reden können. Und deswegen ist das, was die Griechenland da gerade macht, jetzt ja auch unterstützt mit Frontex, sehr, sehr wichtig.
Wir sind am Ende dieser Leute-Aufzeichnung. Sie müssen gleich rüber in den Bundestag. Vielen Dank. Haben Sie eine ungefähre Ahnung, wann Sie das nächste freie Wochenende haben?
In der Lage leben, heißt es ja beim Bund. Das machen wir. Und dazu gehört dann in einer Situation wie dieser natürlich auch jeden Tag im Einsatz zu sein. Wie übrigens Pflegekräfte, Ärzte und viele andere vor Ort auch.
Vielen Dank.
Gerne.
Eins gehört.